We live.
Open Automation.
Die Themen Open Automation und Co-Creation haben eine lange Geschichte. Und nicht nur die weiterentwickelte Automatisierungstechnik eröffnet neue Möglichkeiten. KI hat ihren Siegeszug bereits angetreten.
Ja, also KI ist also wirklich ein Fass ohne Boden. Also ich würde mal ketzerisch behaupten, das ist nicht nur eine disruptive Schlüsseltechnologie, sondern wir erschaffen uns eine neue Spezies.
Das meint Rahman Jamal. Er war lange Jahre in Leitungsfunktionen bei National Instruments tätig. Und er hat die Open Automation von Beginn an mitgeprägt. Heute ist er als Conscious Technology und Business Thought Leader unterwegs. In unserem We Live Open Automation Podcast sprechen wir mit ihm über die Parallelen zwischen virtuellen Instrumenten und Apps. Bezüglich unseres Umgangs mit Daten rät er uns zu einem Mindset Change. Außerdem sind Plattformen und Ökosysteme ein Thema und wie die Natur hier Vorbild sein kann. Und noch vieles mehr. Liebe We Live Open Automation Begeisterte, wir freuen uns, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Wir, das sind Ronald Heinze und Inge Hübner von der Redaktion des Fachmediums, das Open Automation in seinem Namen trägt.
Ja, 25 Jahre Open Automation, einer unserer ersten und ganz, ganz frühen Mitstreiter für dieses Projekt Open Automation ist der Rahman Jamal. Wir freuen uns jetzt ganz besonders, mit ihm hier zu sprechen. Und kannst du dich denn an unsere allerersten Ausgabe Open Automation noch erinnern?
Ja, absolut. Also erstmal hallo. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein und über die ersten Stunden jetzt mal zu plaudern. Ich kann mich tatsächlich sehr gut an die erste Ausgabe erinnern, weil ich dort einen Beitrag drin hatte, was auch mit O anfing. Open. Damals war das noch nicht Open, sondern stand für was anderes. Und zwar, das war ein Beitrag über OPC, basierend auf die Microsoft OLE für Process Control Technologie. Mittlerweile steht OPC natürlich für Open, also gab es eine Verbindung. Und es war eine kurze Version von einem Buch, was auch im VDE Verlag einige Monate später erschien. Es war das erste Büchlein, müsste ich sagen, weil das war kurz und knapp, aber über die OPC-Technologie mit mehreren Autoren herausgegeben. Und deswegen kann ich mich also sehr gut an den Beitrag erinnern, beziehungsweise an die erste Ausgabe.
Jetzt vielleicht mal, was wir auch immer noch in jedem Podcast so am Anfang machen, ist so diese Frage klären, was verstehst du denn eigentlich unter Open Automation? Also das ist für uns ganz wichtig, dass man das eben pro Person immer so ein bisschen definiert. Mhm. Kannst du da nochmal drei Sätze zu sagen?
Ja, also Open ist für mich etwas, was in meiner Geisteshaltung einfach verankert ist. Der Begriff Open, und zwar nicht nur privat, durch die Tatsache, mit mehreren Sprachen und Kulturen aufgewachsen zu sein, aber auch im Geschäftsbereich. Also in meine 30 Jahre Geschäftsleben sozusagen, habe ich eigentlich nur mit offenen Technologien und offenen Plattformen zu tun gehabt. Und deswegen ist Offenheit eine gute technologische Haltung, als auch eine Geisteshaltung, um neue Dinge auf die Welt zu bringen und die nutzbar zu machen, und zwar im positiven Sinne der Gesellschaft. Und Open Automation finde ich damals eine sehr zukunftsweisende Zeitung mit dem Begriff Open, hat mit mir sofort resoniert.
Ja, perfekt. Vielen Dank für die Blumen. Wenn irgendwas open ist, ist es ja sehr oft auch softwarebasiert. Und Software ist ja allerdings zumeist irgendwie amerikanisch geprägt, nicht? Also die wesentlichen Softwaregrundlagen kommen einfach von dort. Das muss man neidlos anerkennen. Und auch die großen IT-Plattformen, über die heute jeder spricht, stammen von dort. Können wir überhaupt in Deutschland da wirklich mithalten? Haben wir das nicht irgendwie völlig verschlafen, diesen Trend?
Ja, also das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt. Und historisch gesehen und auch heute noch ist es ein Fakt, dass wir da einiges verschlafen haben, ja. Aber nicht in unserem Automatisierungsumfeld, würde ich mal behaupten. Und ich könnte jetzt spontan 3-4 Beispiele nennen, warum das bei uns nicht der Fall war, wogegen hier in dem Mainstream-Bereich wir überhaupt nicht die Nase vorn hatten oder haben im Bereich Software, aber auch im Bereich kommerzielle Hardware, ja, für den allgemeinen Nutzung, also PC-Technologie beispielsweise oder alles, was jetzt neu in den Markt kommt, das jetzt Smartphones sind, ob das jetzt soziale Netzwerke sind, da haben wir nicht die Nase vorn, ganz klar. Ne? Mhm. Aber warum ist das so in der Automatisierung, dass wir da doch gelernt haben, diese Technologien zu nutzen und so weit zu customizen? Es war kein einfacher Weg, ja. Also, aber es ist uns immer wieder gelungen, diese de facto Standards im kommerziellen Umfeld vorherrschende Technologie für uns zu nutzen. Das erste Beispiel würde ich sofort mit der PC-Technologie titulieren, weil das geht also auch zeitgleich mit der Open Automation. Damals war die PC-Technologie nicht nur jetzt im Automatisierungsbereich, aber auch im Messtechnikbereich, wo ich eigentlich herkomme, ja, ein wenig zwiespältig gesehen. Ja, auch die Windows-Technologie, die darauf runtergebracht war. Aber es gab einige Firmen, denen es gelungen ist, diese Technologie so weit zu nutzen, um eine offene Plattform für Automatisierungsanwendungen und Messtechnikanwendungen zu realisieren. Wir haben das virtuelle Instrumente genannt. Im Automatisierungsumfeld hat man PC-Based Automation genannt. Und die Idee ist ganz einfach, warum immer wieder neue Dinge, die schon bereits da sind, zu bauen, sondern diese Dinge mit unserem Know-how, unser industriellen Know-how, so weit zu customizen, dass wir dann auf unsere eigentliche Aufgabe konzentrieren können. Ne? Einfaches Beispiel, also die Grundsatzdiskussion in the box versus out of the box, meine SPS weiter ausbauen innen drin oder ich realisiere meine SPS auf der Basis der PC-Technologie über die Software. Genau das gleiche baue ich meine Messgeräte immer mehr intern aus oder ich realisiere das auf einer PC-Technologie auf der Basis von Software. Wichtig ist die Tatsache, dass die Funktionalität des Gesamtsystems durch die Software festgelegt wird. Das heißt, die Software bekommt eine sehr tragende Rolle. Also das würde ich als erstes Beispiel nennen. Mittlerweile ist es State of the Art. Jeder hat es verstanden. Spätestens nach der Einführung von Smartphones oder Apples ja, App-Technologie. Jeder weiß, wie man eine App nutzt, um die Funktionalität der Hardware zu bestimmen. Die zweite Variante würde ich die Feldbus-Technologie nehmen. Also jeder hat mal angefangen mit seiner eigenen Feldbus-Technologie, aber wir haben gelernt, zu viele proprietäre Feldbusse führen eigentlich zu einem Durcheinander zu Kriegen, die eigentlich sinnlos sind. Und so sind wir ja inspiriert durch die Office-Technologien oder Office-Entwicklung im Bereich der Interoperabilität von PCs und Drucker. Haben wir angefangen, die Ethernet-Technologie zu integrieren. Natürlich wieder mit dem gleichen Problem, dass jeder angefangen hat, seinen Dialekt sozusagen dort zu unterbringen. Aber dennoch haben wir die Ethernet-Technologie embraced, ja, und sind sogar noch weitergegangen, sind immer noch in der Diskussion, aber mit TSN, Time Sensitive Networking, es könnte uns gelingen, das wirklich feldbusneutral zu machen. Ne? Also wirklich herstellerneutral zu machen.
Also offen.
Also offen, absolut offen. Der dritte Bereich ist die gesamte IoT-Entwicklung. Ja, also kommt ja auch aus dem kommerziellen Umfeld, die Konvergenz von Internet und Things. Wir sind ja im Bereich der Big Things, ne? Machine-to-Machine-Kommunikation in der Automatisierung. Und da ist uns gelungen, mit der industriellen Internet of Things-Variante das Ganze halt nutzbar zu machen. Wir haben natürlich einen eigenen Begriff dafür verwendet. Anstatt jetzt Factory Automation haben wir es Industrie 4.0 genannt, die vierte industrielle Revolution. Ein guter Schachzug, um die Bedeutung und die Rolle von Deutschland weltweit aufzuzeigen damit. Aber dennoch kommt die Inspiration eigentlich von der IoT-Technologie. Ja? Also die Konvergenz von Internet, wenn man so will, in Klammern die Ethernet-basierte Feldbus-Technologie und die großen Maschinen, wo wir eigentlich Vorreiter sind und würde überhaupt nach wie vor ist der Fall. Ne? Ja. Und der vierte Bereich, würde ich sagen, und jetzt da sind wir jetzt momentan, die Konvergenz von IT und OT ist ja nichts anderes in Klammern als IoT, ja, Internet. Und die Things aus dem Bereich Edge-Verarbeitung, Datenerfassungsverarbeitung, und die gehen ja natürlich Hand in Hand. Ja. Und um das noch weiter vernetzbar zu machen, brauchen wir noch eigene Betriebssysteme. Da kommt die Inspiration aus der IT-Welt. Wir bauen also Betriebssysteme, offene Betriebssysteme, Linux-basiert, in unsere IO-Welten rein. Die Offenheit ist nicht immer überall so offen, wie es suggeriert wird. Man muss also ganz bisschen nach unten gehen und gucken, wo die Vendor-Logins versteckt sind. Aber das soll der Anwender dann selbst überprüfen. Aber das sind so vier Bereiche, würde ich mal sagen, wo wir schon die kommerzielle Technologie nutzbar gemacht haben oder nutzbar machen in unserem Umfeld, im Automatisierungsumfeld.
Raman, jetzt hattest du vorhin gesagt, virtuelle Instrumente. Das ist ja auch so ein bisschen der Zeit schon fast vorgegriffen. Da wart ihr ja sehr weit voraus, wenn ich überlege, dass wir jetzt virtuelle Steuerungen haben. Ja, ich habe gerade vor kurzem erfahren, dass angeblich ein großer deutscher Elektrokonzern einen riesen Auftrag bekommen hat, weil er gerade jetzt auch auf virtuelle Steuerungstechnik zum Teil umgestellt hat. Da wart ihr auch sehr weit voraus. Sehe ich das richtig?
Ja, absolut. Und das hat damit zu tun, dass die Messtechnik einfach weit voraus sein muss, ne, um Dinge zu entwickeln. Weil wir sind ja, wenn man jetzt in dieser Kette vergleicht, die Messtechnik ist ja sehr weit vorne dran, in der Designphase schon. Ne? Das heißt, wir müssen ja an Dinge entwickeln, die noch nicht da sind. Automatisierung kommt ja mehr in der Deployment-Phase, also wo es dann in die Serienfertigung geht. Und deswegen ist die Automatisierung jetzt technologisch so ein bisschen hinterher, was eine tolle Sache liegt. Und virtuelle Instrumente war der Ansatz, okay, ich kann jetzt die Instrumente so nicht bekommen im Markt, weil meine Produkte, die ich mir überlegt habe, so neuartig sind. Also versuche ich das zusammen anhand einer PC-Technologie, anhand einer guten Software, intuitive, ne, nicht maschinennahe, sondern meine Denkweise nachahmende Software und baue sozusagen mein Instrument selbst. Und das gibt's nicht draußen, deshalb virtuell. Ne? Und das kann ich dann beliebig auch abstrahieren. Ich kann also hardwareunabhängig arbeiten, rein virtuell. Und das ist jetzt mittlerweile mit dem Einzug der virtuellen Technologie in der Automatisierungstechnik jetzt mittlerweile der Fall. Die Vorgehensweise hat jeder dann verstanden, als die ersten Smartphones kamen. Dann hat jeder verstanden, was das bedeutet, virtuelle Instrumente. Wir haben uns wirklich schwer getan, das rüberzubringen, weil ja ein Instrument, was nicht tatsächlich da ist, was ist denn das für ein Gimmick, ne? Und da mussten wir uns alles Mögliche anhören. Aber das hat dann jeder verstanden, als die Smartphones kamen.
Mich würde auch nochmal eins interessieren, weil du auch gerade das Thema Industrie 4.0 vorhin nochmal rausgestellt hast, auch für Deutschland jetzt. Siehst du das vielleicht auch so, dass es jetzt so ein bisschen abgenutzt ist, das Thema? Das heißt, manche Leute drehen ja die Augen, wenn man so hören, Industrie 4.0. Und was würdest du denn sagen, wie gut ist denn Deutschland bei dem Thema aufgestellt? Also es hieß ja auch mal eine Zeit lang, der Name ist weltweit etabliert. Siehst du das heute auch noch so oder wo stehen wir heute?
Also ich finde es gut, dass wir es gemacht haben, ja, um da richtig mal so Impulse reinzubringen. Es ist tatsächlich, wie das so ist, ne? Die ersten, die Revoluzis haben ja die meisten Pfeile in ihrem Rücken. Die am Anfang dabei waren, ja. Ja, die am Anfang dabei und jetzt hat jeder irgendwie Industrie 4.0 und damit braucht man nicht Industrie 4.0 zu sagen, ja, weil jeder, sein Stecker ist Industrie 4.0 tauglich und das ist alles irgendwie, ne? Und bisschen schon abgenutzt, aber der Begriff industrielle IoT ist nach wie vor aus meiner Sicht sehr on vogue, ja. Und das können wir weiterhin nutzen und das beschreibt nicht nur die Grid-to-Grid-Kommunikation, was ja auch sehr wichtig ist, die Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation, also im Bereich autonome Fahrzeuge, aber auch Factory Automation. Also insofern, ich würde den Begriff IoT jetzt bevorzugen, weil wir ja auch mehrere, also es ist nicht nur die Factory, sondern da mehrere Technologien hier, auch in Deutschland, maßgebend voranbringen.
Eine Frage noch nachfragen, und zwar, weil du auch dieses Thema IT-OT-Konvergenz gesagt hattest. Und jetzt haben wir ja unglaublich viele Bestandsanlagen. Es gibt Leute, die behaupten, lediglich 20% der Anlagen sind so gut vernetzt, dass man die Daten auch ziehen kann, die man braucht, um Prozessoptimierung zu betreiben. Siehst du das auch so? Und was würdest du denn den Leuten raten? Wo sollen sie anfangen, um jetzt die Bestandsanlagen quasi aufzurüsten für die Zukunft?
Wir haben das ja auch in der Messtechnik genauso erlebt, ja. In der Designphase sind andere Daten, in der Prototyping sind andere Daten und in der Fertigung andere und die arbeiten nicht zusammen, ja. Die arbeiten einfach nicht zusammen. Also ich habe Ressourcen da liegen, also ich sitze auf Goldminen, aber die nutze ich nicht, ja. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Problem, das ist ein Mindset-Problem, ja, den Wert der Daten zu erkennen. Also ich würde sogar so sagen, also dieser Begriff, Daten sind, wie ist das nochmal? Oder das Öl,
Öl das ja. Öl des 20.
Jahrhunderts. Aber dieses Öl nutzt mir nur dann, wenn ich das in einer raffinierten Form habe. Also ne, in einer refined Form. Und deswegen brauche ich, also ich habe die Daten. Die sind auch in raffinierter Form, liegen die vor. In allen Industriebereichen, bloß die zusammenzusammeln und die entsprechend nutzbar zu machen. Da liegt wirklich ein Potenzial, was noch ja 20% ist realistisch, würde ich mal sagen. Ne? Da ist noch viel zu tun und da sind wir sehr konservativ nach wie vor in Deutschland.
Ja, welche Tipps würdest du denn geben, Raman, um da weiter voranzukommen, um wieder technologisch vorne zu sein? Welche Tipps würdest du einem deutschen Mittelständler mit auf den Weg geben?
Also ich meine, ich mache mal jetzt so einen Schlenker, ja. Also wenn wir uns die sozialen Medien angucken, ja, wir geben unsere Daten die ganze Zeit. Also jeder hat irgendwie entdeckt, wie man Influencer-Marketing macht. Jeder hat sein Gesicht da stehen und dann so einen Text darunter, ne? Ja, so. Aber das tun wir nicht in unserem Bereich, ja. Also wir sind das Produkt von Social Media. Wir geben unsere Daten freiwillig dahin. Und das geht sogar noch so weit, dass wir so tun. Wir denken nicht mehr, sondern wir versuchen so zu denken wie der Algorithmus, um da die Reichweite und so weiter zu erzielen. Ich sage das schwarz-weiß. Es gibt natürlich gute Ausnahmen. Und das gleiche Verhalten tun wir aber nicht in unseren Fabrikhallen. Ja? Also es sind ja meine Daten. Die kann ich ja nutzen. Ja, tatsächlich ist es ein Mindset-Problem. Und CDOs brauchen wir nicht, Chief Digital Officer. Es ist selbstverständlich, dass wir die Daten nutzen müssen. Das war mal on vogue, als man das Thema nach vorne bringen wollte. Aber eigentlich müsste das ein Selbstverständnis sein in jeder Firma. Und der Tipp ist Mindset. Turn your Mindset. Und guck mal dein eigenes Verhalten auf Social Media und dann wirst du sehen, da machst du es, aber hier machst du es nicht. Warum nicht? Hier kannst du sogar deine Daten selbst behalten. Musst die nur noch durchgängig machen und sicherstellen, dass die unterschiedliche Design-, Prototype- und Fertigungsteams da dran zugreifen können. Und erst recht mit KI, also ein anderes großes Thema, brauche ich die ja sowieso, ja. Um was auch immer zu trainieren, um zu optimieren und Effizienzsteigerung. Und deswegen liegt es an mir, ja, dieses Problem selbst zu adressieren.
Ja, spannend. Und welche Rolle spielt deiner Meinung nach dabei die künstliche Intelligenz?
Ja, also ich würd mal sagen, also ich hatte ja die Liste aufgezählt, wir benutzen die Technologien. Auch bei KI haben wir nicht die Nase vorn. Also die Algorithmen beherrschen wir nicht. Es gibt Ausnahmen, jetzt Elif Alpha, ja, aus Deutschland, Mistral aus Frankreich, es gibt Leuchttürme. Ja. Aber Tatsache ist, wir sind nicht algorithmisch vorne, was AI anbetrifft. Aber wir haben das industrielle Know-how aus der Automatisierungsbereich. Also, wenn man so will, ist KI meine kommerzielle Technologie, die verfügbar ist. Und mein industrielles Know-how, was wir in der Vergangenheit ohnehin durchakzeptiert haben mit Feldbussen, mit IoT und Industrie 4.0. Ich muss die so zusammenbringen, dass ich nach wie vor im Automatisierungsumfeld von dieser kommerziellen Technologie ja profitiere. Und das ist eigentlich der Clou. Also das ist auch ein Mindset-Problem. Ich muss das nicht neu erfinden. Ich muss nicht in jedem Betrieb mein KI, sondern gucken, welche Algorithmen. Ich würde sogar sagen, die Firma Elif Alpha macht es sogar geschickter. Die geht also nicht im Bereich Large Language Model und bedient also den Mainstream, sondern sucht sich Firmen aus und auch Unternehmen aus, wo sie gezielt ihre Large Language Models sozusagen verfügbar machen. Darauf können wir wirklich zugreifen und es bleibt dann auch hier bei uns. Ne? Unsere Daten gehen dann nicht zum Antrainieren irgendwo anders hin, sondern es bleibt dann auch in Deutschland. Also ich würde sagen, genau die gleiche Vorgehensweise, KI als eine disruptive Technologie nutzen. Man kann über die philosophischen Implikationen reden, aber das ist erstmal beiseite gestellt, sondern nur die nüchterne Vorgehensweise, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben, genau das gleiche mit KI. Weil dieses Know-how, das industrielle Know-how, die existiert nicht so tief außerhalb von Deutschland. Und die müssen wir nun geeignet hier reinbringen als Trainingsdaten, wenn du so willst, und das nutzbar machen.
Welche Bedeutung hat denn für dich jetzt dieses Thema auch Open AI, also jetzt mal unabhängig von dem Unternehmen, was den Namen ja trägt? Es wird ja gerade dem Bereich Gen AI, also generativer KI, nachgesagt, dadurch, dass man es eben ganz normal spricht oder Klartexteingabe macht und dann eben super Ergebnisse damit bekommt. Was glaubst du denn, wie wichtig war einmal dieses Thema Gen AI, um das Thema KI jetzt auch in der Industrie weiter voranzubringen? Und zum anderen, wie geht's denn weiter? Hast du da auch schon so einen Blick, wo du glaubst, da laufen wir hin?
Ja, also KI ist also wirklich ein Fass ohne Boden. Also ich würde mal ketzerisch behaupten, das ist nicht nur eine disruptive Schlüsseltechnologie, sondern wir erschaffen uns eine neue Spezies, das nebeneinander, neben uns entwickeln oder da sein wird mit beliebiger Verquickung. Ja, Und das Problem ist eigentlich nicht die Technologie. Ja, das Problem aus meiner Sicht entsteht bei uns hier drin, weil die Verkopplung von AI mit unserem Steinzeitgehirn, würde ich mal sagen, das führt dann zu den ganzen Widersprüchen und Problemen, wo wir uns selber nicht einig sind. Und nehmen diese Daten und proliferieren das nach außen. Ja? Das heißt, um es jetzt bei generative oder Large Language Models zu bleiben, die machen ja nichts anderes, als darauf zuzugreifen, was existiert, das, was wir erzeugt haben, und wie eine stochastische Papagei uns das wieder zurückzuspiegeln. Und nach wie vor habe ich dort die eigene Verantwortung. Ich kann diese Werkzeuge absolut toll einsetzen, aber ich muss es überprüfen. Was kommt da raus? Und ich muss von der Sache was verstehen. Ja? Ob ich es zur Code-Generierung einsetze, ob ich es zu einer Pressemitteilung einsetze, ob ich es jetzt für Hausaufgaben spicken einsetze. Ich muss genau wissen, was ich da einsetze. Und ich bin der Urheber, weil ich liefere das ja ab. Ne? Das heißt, Jumpstart, toll, die werden auch besser werden mit der Zeit, gar keine Frage. Aber die Verantwortung liegt immer noch bei mir. Und die Referenzen, wo die Information herkommt, die muss ich auch irgendwie sichten oder zumindest mal Zugang dazu haben, weil ich ja gar nicht weiß, wo das herkommt, in welchen Copyright-Rechte ich da reinlaufe, wenn ich sowas benutze. Das heißt, man kann drehen, wie man es will. Die Verantwortung liegt immer wieder bei mir. Ich benutze das. Damals, wie die Taschenrechner kamen, haben wir auch alle diskutiert, können wir das in Schulen einsetzen oder nicht. Aber auf die Ergebnisse bin ich selber verantwortlich, was da rauskommt. Ne? Das ist ja nur Mittel zum Zweck. Das heißt, die Technologie ist aus meiner Sicht nicht das Problem, sondern die Geisteshaltung. Ja, nur weil eine Sprachausgabe kohärent und grammatikalisch korrekt ist, die Form, heißt lange nicht, dass der Inhalt auch einwandfrei ist. Das heißt, ich komme immer wieder zurück zu unserer Verantwortung. Ja, also das Customizen dieser Technologie liegt also weiterhin bei uns. Ne? Und zu der anderen Frage, wie das sich weiterentwickelt. Also der Geist ist aus der Flasche raus. Ja, der wird nicht mehr empfangbar sein. Der ist raus. Ja. So, jetzt liegt es an uns, wie wir diesen Geist zähmen, wie wir nutzbar machen, in dem Sinne, dass der Menschheit was nutzt und nicht uns auslöscht. Ja, das, ich bin daher der größte Pessimist und der größte Optimist, ja, und bewege mich dazwischen, weil man muss genau wissen, wen man da einlädt. Ne? Also es ist eine neue Spezie. Fast forward, in 10 Jahren, 15 Jahren wird es überall sein, mit beliebigen menschlichen Zügen, ja. Aber, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wir können über Intelligenz unterhalten, wie intelligent die sind und so weiter, aber das Problem des Bewusstseins ist noch gar nichts adressiert. Wenn wir so eine Maschine auch heute oder vielleicht bei ChatGPT 5 oder 6 mal fragen, hey, bist du bewusst? Würde ich sagen, klar. Heißt aber lange nicht, dass es bewusst ist, ja. Ja, weil das Bewusstsein hat was mit Sein zu tun und das weiß ich nur selbst. Aber eine Maschine kann immer so tun. Aber die Maschine weiß nicht, dass es ChatGPT ist. Es kann natürlich die richtigen Antworten rausspucken, aber das ist noch lange nicht. Und mit diesem Bewusstsein und das Bewusstheit, damit kommt auch die Verantwortung, ja. Und die müssen wir übernehmen. Dann können wir nicht immer wieder auch die Maschinen hinschieben, weil die sind sich nicht bewusst. Wird es auch nicht der Fall sein. Die werden das faken, wenn so gestaltet sein, dass sie immer wieder die Antworten heute noch nicht. Aber in den nächsten Jahren, wenn sie Ja sagen dazu, heißt aber noch lange nicht. Ja? Und das, glaube ich, ist eine Diskussion, die fast ohne Boden ist. Es gibt eine Annahme bei den Technokraten, die sagen, wenn eine Maschine eine gewisse Komplexität erreicht, wie bei den Menschen, dann kommt Bewusstsein wie so ein magischer Erscheinung, ein emergentes Phänomen. Erklärt aber gar nichts. Es ist nur eine Annahme, dass es der Fall ist, so wie bei Menschen. Ach, wenn wir intelligent genug sind, dann taucht Bewusstsein wie so ein Geist, ja. Na, es gibt genug Untersuchungen diesbezüglich, aber wissen tun wir es nicht und nehmen das genau das Gleiche an bei den Maschinen. Ne? Und das ist ein weiterer Trugschluss, zu denken, dass Maschinen durch die Komplexität dann sowas wie ein Bewusstsein hervorbringen. Das ist aber eine separate Diskussion, die müssen wir wahrscheinlich anders führen.
Wobei das aber auch hochinteressant ist, weil wenn man jetzt gerade dieses Thema Co-Creation, wo wir ja gerade auch ganz groß dabei sind, betrachtet, könnte man sich ja auch die Frage stellen, ob Co-Creation in Zukunft auch bedeutet, KI und menschliche Intelligenz arbeiten in irgendeiner Form zusammen und befruchten sich auch. Also das heißt, man würde eine Diskussion zwischen Menschen und Maschinen irgendwie führen. Oder eine Co-Creation quasi mit beiden bilden. Glaubst du an sowas? Oder?
Ja. Aber ich muss letztlich der Entscheidungsträger sein zum Schluss, der die Entscheidung trifft, was nehme ich daraus, aus solch einer Diskussion, ne? Und lasse es nicht einfach free-floating in dem Raum stehen, sondern ich muss nach wie vor die Verantwortung übernehmen, die nicht dauernd auf die Maschine schieben. Das führt auf die lange Sicht nicht gut. Ne? Und Co-Creation ist ein interessantes Thema, ist ja ein neues Wort, was on vogue ist. Der Begriff tauchte erstmalig in Harvard Business Review mal auf, vor einigen Jahren. Und es wird also mittlerweile verwendet. Ist aber eigentlich nichts Neues. Ne? Co-Creation heißt ja, da ist ja Co davor. Co heißt Kollaboration, kooperativ, also zusammen. Und Creation, Schöpfung, also zusammen etwas zu schöpfen. Ne? Und hier sind damit alle Stakeholders gemeint, wenn ich etwas entwickle. Beispielsweise ein Produkt oder eine Plattform. Und ich glaube, als Open Automation auf den Markt kam, haben sich die Mittelständler schwer getan, ja, mit Co-Creation. Das ist aber eigentlich nicht so gut, weil das Domain-Know-how hat der Kunde. Das Technologie-Produkt-Know-how hat der Hersteller. Es liegt also im Sinne des Herstellers, mit dem eng zusammenzuarbeiten und nicht irgendwas zu entwickeln in seinem eigenen Turm und den Markt mit Marketingmaßnahmen durchzudrücken. Das ist eigentlich nicht sinnvoll. Und dieses kooperative Vorgehensweise ist eigentlich etwas, was man eigentlich intuitiv machen sollte. Und es gibt unterschiedliche Formen. Also wir haben beispielsweise Mitte der 90er Jahre, und dann komme ich zu der dritten Ausgabe von Open Automation, da ist ein Beitrag drin. Es nannte sich nicht Co-Creation, sondern virtuelle Instrumente in der Praxis. Klingt etwas banal, aber es war so eine Plattform, wo wir die Entwickler, Produktmanagers, Kunden, Systemintegratoren und die Endanwender zusammenbekamen in Form eines Kongresses, wo wir wirklich Dinge vorgestellt haben, die in der Prototyping-Phase waren, also nicht anhand von PowerPoint, sondern auf der Bühne wirklich einen Prüfstand aufgebaut und wo man Hand anlegen konnte und den Kunden mit von vornherein involviert. Und der Kunde schrieb in Form von Papers, also keine marketingorientierte zwei Absätze, sondern wirklich 5 Seiten, tiefer technologischer Beitrag über den Einsatz solch eines Prototyps beispielsweise mit seinem Feedback, ja, was gut läuft, was nicht und nicht korrigiert oder wegredigiert. Und das war ein echter Austausch, wenn man so will. Und der Name Virtuelle Instrumente war neutral gehalten. Ich wollte das neutral und keinen Firmennamen davor, weil sonst verwechselt man das mit einem Firmenseminar oder mit einem Firmenveranstaltung. Und das sollte möglichst neutral sein. Und das haben wir 22 Jahre durchgeführt, 96 angefangen. 99 kam Open Automation und das ging mit Tagungsbänden, mit den Papers. Und ich habe mal den Witz erlaubt, das Ganze zu wiegen, weil heute ist ja alles virtuell, aber diese Bücher, die wiegen insgesamt 20 Kilo und sind 9000 Seiten geballtes Wissen. Und die verliert man nicht.
Definitiv nicht, nein, das ist zu viel. Im Grunde genommen ist ja ein geschlossener Regelkreis irgendwie damit kreiert worden. Ja, also das ist ja so ein Musterbeispiel für Automatisierungstechnik, in dem Sinne geschlossener Regelkreis. Ihr habt also wirklich die ganze Wertschöpfungskette bis zum Anwender geführt und das Wissen vom Anwender wieder dann in neue Ideen und neue Produkte.
Ja. Also die Idee kam nicht in einem co-kreativen Raum, sondern es kam beim Rasieren eines Morgens. Die erste, die ich überzeugen musste, war meine eigenen Mitarbeiter und Kollegen. Und so entstand das Ganze. Und dann natürlich die Kunden. Man muss das ja wirklich damit ins Gericht gehen, damit das angenommen wird und das mal zeigbar machen. Und das war also keine einfache, aber man muss daran glauben, dass die Geisteshaltung der Co-Creation wichtig ist. Und wenn die Kunden das einsehen und der Hersteller genug Muße hat, das zu machen, dann ist es eine sehr fruchtbare, sagen wir mal, Regelkreis, den man für die weitere Entwicklung von Produkten, Plattformen, Ökosystemen sehr gut nutzen kann. Ne?
Jetzt hast du schon das Stichwort Ökosysteme genannt.
Ja.
Das ist ja auch so ganz beliebt aktuell am Markt. Was hältst du denn davon? Also es entstehen ja gerade ganz viele Ökosysteme. Dann gibt es ja auch wieder die Theorie, dass davon auch nur 20% überleben werden. Was ist denn so deine Einstellung? Wie sinnvoll ist sowas? Oder sollte sowas nicht doch eher gebündelter stattfinden? Was denkst du dazu?
Also ich finde noch einen Schritt davor. Vor dem Ökosystem ist noch die Plattform. Ist ja auch so ein Begriff, der so inflationär mittlerweile benutzt wird. Plattform und Ökosystem hat irgendwie jeder, so wie bei Industrie 4.0. Ne? Sogar die Stecker sind Industrie 4.0 fähig. So, und Plattform ist ein Ausdruck, was erklärt werden muss, was das bedeutet. Und es gibt gute Modelle aus der 90er Jahren und eins davon haben wir auch verwendet, das ist das sogenannte Sanduhrmodell. Ja. Also wie bei einer Sanduhr, man hat einen Trichter, was nach oben zeigt und einen Trichter, was nach unten zeigt und mitten in der Mitte ist sozusagen diese Verengungsstelle. Ne. Und oben ist sozusagen mein Applikationsraum, wo der Kunde sein Domain-Know-how hat. Unten ist der Architekturraum, ja, wo die Technologie sozusagen drin ist. Und dazwischen ist die API-Schicht mit einer nach oben schauende Entwicklungsumgebung, sodass der Anwender in seiner Sprache sein Problem formuliert und löst und die API abstrahiert diese Anwendung auf die Hardware-Ebene und somit legt der Anwender durch die Software die Funktionalität seiner Anwendung fest. Das ist also ein gutes Modell für eine Plattform. Und wenn einer sagt, ich habe eine Plattform, dann sollte man ihn fragen, wie schaut denn das aus? Wie sehen die Layers aus? Das ist eine gute Frage, die man stellen kann. So. Eine Plattform ist aber nicht alles, sondern wenn die Plattform gut ist, dann entwickelt sich so eine Art Ökosystem um meine Plattform. Und das Ökosystem besteht aus Partnern, ja, App-Provider, Systemlösungsexperten, Kunden, Allianzpartner, was auch immer. Und es geht nicht darum, dass eine Plattform mit einem Ökosystem überlebt. Wir hätten wahrscheinlich damals so gedacht, aber spätestens heute sollte man das revidieren. Sondern es geht darum, wie weit können diese Plattformen und Ökosystemen mit anderen Ökosystemen kooperieren. Die Natur überlebt durch Kooperation, nicht der Stärkere überlebt, sondern der bereit ist zu kooperieren. Und so ist es bei diesen Ökosystemen auch. Das heißt, man muss sicherstellen, dass die Ökosysteme miteinander austauschen können und die auch die Plattform. Und deswegen hat der die Nase vorne in der Zukunft, der eine starke Plattform hat, ein Ökosystem, aber ein Ökosystem, das bereit ist zu kooperieren. Das wäre jetzt meine Sichtweise im Jahre 2024 dazu.
Na gut, aber dafür müsste es ja auch wieder die entsprechenden Schnittstellen geschaffen werden. Ja. Ne? Dass eben, da ist man ja auch noch nicht ganz am Ende der Diskussion angelangt. Ja.
Und KI bringt ja ordentlich alles so ein bisschen auf den Kopf, ne? Was ja auch okay ist. Ne?
Ja, lieber Raman, ich glaube, die Inge und ich, wir könnten jetzt noch Stunden mit dir über diese Themen sprechen. Ich fand es wahnsinnig interessant. Viele, viele interessante Sachen angesprochen. Ja, ich sag mal, ein ganz großes Dankeschön. Genau, Fortsetzung
to be continued.
Dass du dir ja, danke auch. Die Zeit für uns genommen hast. Vielen Dank.
Mhm. Danke auch.
Ich danke dir auch. Also, mach's gut.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
We live. Open Automation.
Together.
And overall.